Sebastian Striegel.
Ja, herzlich willkommen zurück zur großen Anfrage. Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie sind wir mitten in der dritten Welle, eine Welle, in die sich die Bundesrepublik Deutschland selbst hineingelockert hat. Noch immer ringen wir um den Umgang mit dem Coronavirus und noch immer scheinen wir als Gesellschaft und maßgeblich auch viele EntscheiderInnen nicht verstanden zu haben, dass ein Virus keine Verhandlungen führt. Wir wissen, dass Länder, in denen evidenzbasierte Entscheidungen zur Grundlage der Pandemiebekämpfung gemacht wurden, in der systematisch wissenschaftliche Erkenntnisse in die Pandemiebekämpfung einbezogen werden, in der Tendenz besser als wir bisher durchgekommen sind. Und gute wissenschaftsbasierte Entscheidungen brauchen gute Daten. Deswegen wollen wir heute auf die Datengrundlage politischer Entscheidungen in der Pandemie schauen. Welche Daten liegen vor? Wie wird mit dem vorhandenen Datenmaterial umgegangen? Was wissen wir wirklich von der Pandemie? Was wissen wir nicht? Und wie müssen wir die erhobenen Daten interpretieren, damit sie uns bei der Pandemiebekämpfung helfen? Diese und weitere Fragen will ich mit Pavel Meyer diskutieren, der sich seit einem Jahr unter anderem in seinem Podcast Corona Weekly und umfangreichen Twitter-Threads mit der Pandemielage und der Analyse veröffentlichter Daten auseinandersetzt. Hallo Herr Meyer und herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben ja seit einiger Zeit, also es ist glaube ich inzwischen über ein Jahr her, ein Covid-Risikodatenprojekt entwickelt und betreiben es, bei dem Sie auf der Basis von RKI-Daten Risikoberechnungen auf Land- und Kreisebene ermöglichen. Vielleicht können Sie uns zu diesem Projekt und auch vielleicht etwas allgemein zur Datenlage im Kontext der Corona-Pandemie sagen.
Ja, also das Ganze ist ursprünglich geboren worden daraus, dass ich natürlich wie praktisch jeder erstmal überhaupt nicht wusste, was kommt da auf uns zu, was passiert da gerade, wie schlimm ist es denn, und so mein Mittel einfach, um ja für Sicherheit zu sorgen oder um mich sicher zu fühlen, um mir die Angst zu nehmen, ist, dass ich dann versuche, das Ganze so gut wie möglich zu verstehen und lasse dann gerne auch andere teilhaben an diesen Erkenntnisprozessen. Das habe ich früher in Blogartikeln gemacht ja, jetzt tue ich es auf Twitter beziehungsweise dann mit Tim Pritloff zusammen, der seit über 15 Jahren auch viele Podcast-Kanäle betreibt, hatten wir dann angefangen, das auch in Podcast-Form und dann in Twitter einfach andere teilhaben zu lassen, jedenfalls daran so. Und ein Datenschatz oder die wichtigste Datenquelle in Deutschland sind halt so tägliche Dumps, also sagen Datenhaufen, so kann man sie nennen, die das Robert-Koch-Institut bereitstellt, und die sind halt nicht wirklich gut geeignet eigentlich, um so eine Pandemie mit täglich neuen Veränderungen abzubilden. Weil normalerweise sind die Ämter es halt gewohnt oder die Gesundheitsbehörden es gewohnt, wenn es um so, ja, Epidemien geht, Grippeepidemie oder überhaupt die ganzen Zahlen, irgendwann im neuen Jahr sich die Zahlen des vergangenen Jahres mal anzugucken, darauf dann die Veröffentlichungen und Statistiken zu machen und jedenfalls nicht täglich neue Wasserstandsmeldungen abzugeben.
Also eher eine Bilanz für ein gesamtes Jahr, als dass man sozusagen wirklich in einem Verlauf einer Pandemie irgendwo Daten zur Interpretation heranziehen kann.
Ganz genau. Also die ganze Dynamik, mit der sich das abspielt, und die Mengen einfach auch an Fällen, die da sind, das ist völlig außerhalb dessen, wofür unsere Strukturen gemacht sind, wofür die Gesundheitsämter gemacht sind, wofür deren IT gemacht ist. Und so ist halt unter anderem ein Problem, dass dieser Datensatz, dieser tägliche Datenhaufen, den man herunterladen muss, immer größer wird. Und man würde jetzt naiv denken, naja, jeden Tag kommen ja nur so ein paar Fälle dazu, da kann ich doch einfach den von gestern nehmen und einfach die neuen Fälle dazu nehmen. Aber leider funktioniert das System so halt auch nicht, weil sich im System, nämlich in dieser Datenbank, jeden Tag tagsüber Dinge unkontrolliert ändern, sagen wir mal nicht unkontrolliert, aber nicht ganz nachvollziehbar ändern. Das heißt, da werden Korrekturen durchgeführt, da werden bestimmte Fälle, wo vielleicht das Datum falsch war, wird das Datum korrigiert, wo das Geschlecht falsch war, wird das korrigiert, wo das Alter vielleicht falsch war, wird das korrigiert. Und datentechnisch ist es aber so, dass die Datenbankstruktur dort dieses nicht abbilden kann. Das heißt, wir haben es also täglich mit einem Datensatz zu tun, der immer größer wird, der halt auch die IT-Systeme des Robert-Koch-Instituts manchmal vor schwierige Aufgaben stellt und halt alle Auswerter, die jetzt versuchen wollen, die täglich gemeldeten neuen Infektionszahlen zu reproduzieren, ebenfalls. Dafür brauchst du dann nämlich die Datenhaufen der zurückliegenden Teile, und das Ganze hat einfach mittlerweile Datenmengen erreicht, wo normale Rechner tatsächlich Probleme kriegen, obwohl heutzutage Rechner super schnell sind und eigentlich mit so ein paar Zahlen überhaupt gar kein Problem sein sollten. Wir reden hier jetzt von, ich sag mal, einem Datenbestand von mittlerweile über 30 Gigabyte, die man dann täglich auswerten muss. Und das ist so das eine Problem, was so aktuelle Daten angeht. Das andere Problem ist, dass auch die ganzen anderen Mittel zur Erfassung der Pandemie, also wo infizieren sich die Leute, falls sie es nicht wissen, wo sie sich infiziert haben, was haben sie denn getan in der Zeit, so, das wird nicht erfasst, und Sekundärkontakte werden nicht gewarnt, also die Freunde, Kontakte von potenziellen Kontakten haben im Prinzip keine Ahnung, und tappen wir eigentlich seit einem Jahr immer noch halb im Dunkeln, und man wird teilweise ganz neidisch, wenn man beispielsweise nach England rüberschaut, die einfach in der Digitalisierung generell des Staatswesens deutlich weiter sind als wir. Hat natürlich auch nicht nur Vorteile, aber wenn man sich das jetzt ansieht, gerade im Gesundheitswesen oder wie wir immer noch einfach ringen, wie, sag mal, Entscheidungsgrundlagen einfach fehlen und dadurch aus meiner Sicht kapitale politische Fehler gemacht werden gerade.
Vielleicht können wir da nochmal direkt ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, es ist aus meiner Sicht ja ein doppeltes Problem. Wir haben einerseits einen schlechten Datenbestand, zu wenig Daten, nicht in den richtigen Qualitäten, nicht vernünftig auswertbar. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und das Zweite ist aber ja, dass aus meiner Sicht jedenfalls Politik an einem solchen Datenschatz und Entscheiderinnen und Entscheider an einem solchen Datenschatz viel zu wenig Interesse zeigen. Das heißt auch, es ein Problem gibt, mit Daten überhaupt vernünftig umzugehen und die zur Grundlage von Entscheidungen zu machen. Ein Argument, was in Deutschland mir immer wieder begegnet und was ich für ein Scheinargument halte, aber mich würde interessieren, wie Sie das sehen, ist, der Datenschutz hindert uns daran, gute, solide, verwendbare Daten in der Pandemiebekämpfung zu haben. Ist das aus Ihrer Sicht so?
Ja, es lässt sich nicht völlig von der Hand weisen, aber das ist jetzt auch kein Muss, so, das muss nicht so sein. Aber in der Tat ist es so, dass wir schon eine andere Datenschutztradition haben, was auch ganz gut so ist, aber speziell im Gesundheitswesen oder generell so, wenn es auch darum geht, dass staatliche Stellen Daten austauschen, ist halt erstmal alles verboten, was nicht erlaubt ist. Und man macht auch riesige Klimmzüge, um eben Datenverluste auch zu verhindern. Und das Positive ist immer, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass bei uns Millionen von Krankendaten frei im Internet stehen. Das wird eher wirklich sehr, sehr selten vorkommen, ist meines Wissens auch nicht vorgekommen. Und wenn, dann waren das Daten, die dann illegal gesammelt wurden. Aber es macht es ein bisschen schwerer, aber oft wird das auch vorgeschoben dann, oder man gibt sich nicht genug Mühe, das dann datenschutzkonform auszugestalten. Also man kriegt das Ganze dann schon hin durch entsprechende Anonymisierung und andere Dinge. Aber es ist nicht einfach. Und wir haben halt speziell im Gesundheitswesen auch IT-Projektlaufzeiten von 5 bis 10 Jahren, wo man typischerweise die ersten 1 bis 2 Jahre nur mit der Spezifikation verbringt. So, das heißt, das sind auch, diese Pandemie setzt einfach auch da ganz andere Zeiträume und ist dort auch ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise müssen die Dinge nicht so schnell passieren.
Ja, aber ich meine, das Thema Datenschutz wird ja kaum ein Verhinderer zum Beispiel sein, dass in Gesundheitsämtern Schnittstellen zwischen zum Beispiel Statistikanwendungen und der Fallerfassung nicht funktionieren. Da scheint ja ein durchaus wesentlicher Punkt und eine Problemlage derzeit zu bestehen, dass in vielen Gesundheitsämtern noch Daten händisch eingegeben werden müssen, an mehreren Stellen wiederholt eingegeben werden müssen und man sich am Ende fragt, also ein Jahr nach Beginn der Pandemie ist das weiterhin ein Thema. Das kann doch eigentlich nicht sein.
Ja, da gibt es auch, wie gesagt, auch riesige Unterschiede dann natürlich zwischen den Ländern, was die Systeme angeht. Soweit ich das weiß, gibt es halt eine Reihe von Ländern, die zum Teil gemeinsame Software dort benutzen, die für den Zweck entwickelt wurden oder die von kommerziellen Anbietern kommen. Und andere halt weniger, haben teilweise was selbstgestricktes. Auf jeden Fall ist dort auch ein recht großer Wildwuchs und da ist nicht alles schlecht so, aber ja, es gibt da halt dann doch eben viele Defizite und man kann sich halt nicht drauf verlassen. Und beim RKI ist halt um Mitternacht sagen Schicht, da wird die Zählung für den Tag jeweils beendet und es ist halt dann schon so, dass nicht alle Ämter es schaffen, wirklich jeden Tag zu melden.
Nun ist es aber ja so, es gibt ja durchaus zum Beispiel auch alternative Datenquellen zum RKI, zu den Infektionszahlen, zu den Sterbezahlen jeden Tag. RiskLayer wäre eines dieser Projekte. Die ziehen ihre Daten direkt bei den jeweiligen Landkreisen, versuchen damit sozusagen das Problem einer solch zentralen Stelle, wo die Daten einmal am Tag nur abgegriffen werden können, zu umgehen. Ist das der vielversprechendere Ansatz oder ist es grundsätzlich schon richtig, das national einzusammeln und dann von dort aus zu nutzen?
Ja, ich glaube, idealerweise wäre natürlich eine direkte Meldung an das RKI, an den Bund, und zwar ohne Zeitverzögerung und ohne Sammeln, sondern in Echtzeit mehr oder weniger, wäre wahrscheinlich das Optimum, oder dass man in anderen Ländern wird 2 bis 4 Mal am Tag konsolidiert. Da ändern sich die Zahlen halt. Da gibt es nicht nur eine Deadline pro Tag, sondern dann gibt es halt 4 Deadlines und dann kann man sich das, dann ist man halt näher dran, weil so kriegen wir auf Bundesebene die Zahlen natürlich immer einen Tag später, als die Zahlen auf Landesebene vorliegen. Mit RiskLayer, weshalb ich da die Daten eher nicht nehme, ist, weil man dann tatsächlich selber das Abgrenzungsproblem irgendwie lösen muss. Und manchmal ändern sich die Fälle auch noch. Es gibt halt ja auch Stornos. Es kommen halt auch negative Fallzahlen vor manchmal in Landkreisen, was eben an besagten Datenkorrekturen liegt. Und ja, keine Ahnung, wie RiskLayer damit umgeht, so, aber das hat mich dann irgendwann dazu geführt, dieses Abgrenzungsproblem, dass ich immer Zahlen hatte, die nicht ganz übereinstimmten am Ende und dann auseinanderliefen, habe ich mir dann gesagt, gut, ich nehme jetzt die RKI-Daten und dann kommen sie halt einen Tag später, aber dafür habe ich sie alle komplett und oder zumindest komplett, soweit sie denn gemeldet wurden, aber ich habe dann eben auch Zahlen, die mit den offiziellen Zahlen übereinstimmen, und ohnehin ist die Messgenauigkeit so schlecht und die täglichen Schwankungen so groß, dass man eh mit einem großen Finger nur drauf gucken kann, und sowieso, ich werte nichts aus, was weniger als 7 Tage sind, so um irgendwie Trends oder überhaupt Zahlen zu nennen, weil wir einfach sonst zu große Schwankungen haben. Also weniger als 7 Tage R-Wert ist total sinnlos beispielsweise. Mhm.
Wenn ich jetzt das mit meinen Erfahrungen vergleiche auf Landesebene, ich habe zum Beginn der Pandemie auch versucht, auf Landesebene, ausgehend von dem Projekt des sächsischen Kollegen von Daniel Gerber für Sachsen-Anhalt, so ein Corona-Dashboard aufzulegen. Das hat auch geklappt. Wir kämpfen allerdings dort auch sehr massiv mit den unterschiedlichen Qualitäten der Daten und mit den Problemen, die sich aus der RKI-Datensammlung ergeben, so wie Sie das auch beschrieben haben, haben dann versucht, das zu ersetzen durch Daten, die wir aus dem Bereich des Landes direkt versucht haben abzugreifen, sind da aber auf nochmal ein völlig anderes Problem gestoßen, nämlich, dass bei uns das zuständige Landesamt, das zuständige Ministerium diese Daten überhaupt nicht als offene Daten zur Verfügung stellt, sondern die geben jeden Tag einen PDF-Bericht und eine PDF-Pressemitteilung raus. Und wenn man versucht, an die Rohdaten ranzukommen, dann landet man letztlich da im Nirvana. Inzwischen gibt es ein kleineres System, das aber bei weitem nicht alle Daten abbildet. Ist das also auch mit Blick auf die Verfügbarkeit von Daten ein Problem?
Ja, ganz definitiv. Also ist, was jetzt so Open Data angeht, ist das ja seit mindestens 10 Jahren auch im politischen Raum eigentlich erklärte Absicht und in aller Munde und Open Data Portal hier und Open Data Portal dort. Und teilweise ist das auch tatsächlich ganz, ganz gut, aber in vielen Fällen geht da so viel mehr und ist das Bewusstsein dafür, dass andere mit den Daten wirklich nützliche Dinge machen können, ist noch nicht überall hin vorgedrungen, wo es vielleicht hin vorgedrungen sein sollte.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem, so würde ich es wahrnehmen, jedenfalls im Umgang mit Verwaltung. Da habe ich am Anfang immer das Gefühl gehabt, die verstehen überhaupt nicht, was wollen wir mit den Daten machen, was ist die Idee dahinter, was könnte denn daraus Nutzbringendes noch entstehen. Dabei wäre es aus meiner Sicht jedenfalls hilfreich, diesen Datenschatz nicht nur zu haben, sondern ihn breiter nutzen zu können für Entscheiderinnen und Entscheider, für Leute, die verschiedene Projekte damit machen, aus denen sich neue Erkenntnisse generieren lassen. Das wäre ja tatsächlich eine Chance. Und mein Eindruck ist, das wird in dem Setting, in dem wir da gerade unterwegs sind, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene eher be- oder verhindert, als dass es gefördert wird aktuell.
Ja, wie gesagt, da geht mehr. Es gab mal eine Welle, so vor 8 bis 10 Jahren war das der große Hype und ist jetzt so ein bisschen wieder eingeschlafen, also im politischen Raum jedenfalls. Aber natürlich geht da einiges voran und ich bin mittlerweile dankbar für die vielen Kleinigkeiten, aber fängt allein schon an, selbst mit Volkszählungsdaten. Ich wollte dann für die Inzidenzberechnung natürlich auch Volkszählungsdaten für alle Landkreise haben, die kriegt man auch, das kann man sich dann schön zusammenklicken, allerdings nicht in den Altersgruppen, in denen man es braucht. Das muss man sich dann nochmal selber zusammenrechnen und die sich alle in einen Jahresschritten besorgen. Aber was halt fehlte, waren dann die Berliner Bezirke in der bundesweiten Datei.
Das heißt, eine Landkreisaufteilung, wie das ansonsten möglich wäre, gab es sozusagen nicht. Was das wäre das Pendant
nicht, etwa? Nicht, jedenfalls nicht. Also es gab halt keine Zensusdaten. Die gab es dann wiederum beim Zensus Berlin-Brandenburg, also da gibt es im Rahmen, glaube ich, auch der gemeinsamen Landesplanung so eine gemeinsame Einrichtung, die halt nochmal ein eigenes System betreiben, was jetzt nur für Berlin und Brandenburg da ist, ansonsten dieselben Daten enthält, die auch das Bundessystem enthält, nur halt eben auch dann Daten für die einzelnen Berliner Bezirke. Nur leider keine aktuellen Daten, sodass ich dann auch noch nicht nur die Daten aus dem Bundessystem und dem Berlin-Brandenburger System zusammenführen musste, sondern auch noch irgendwie die Bevölkerungsentwicklung hochrechnen anhand der Bundesdaten für Gesamt-Berlin, was natürlich immer fehlerbehaftet ist, aber weil sonst die Gesamtzahlen also die Gesamtinzidenzen nicht stimmen würden. Und mit solchen Problem hat man dann zu kämpfen, wo man sich dann fragt, kann nicht vielleicht jemand einfach sich mal die Mühe machen und wenn schon das ganze Land durchgezählt wird und alle Landkreise, dann vielleicht auch die Berliner Bezirke mitzunehmen?
Ja, und ein Datenregister sozusagen am Ende zu haben, aus dem all diese Dinge zu ersehen sind und nicht, dass man über unglaublich viele Einzelteile am Ende zu erst Datenbeständen kommt, ja?
Ja, das ist noch ein Ding für sich, die Suche. Aber es ist deutlich besser als vor 10 Jahren geworden. Aber
noch auf dem Weg. Und ich kann jedenfalls aus der Erfahrung in Sachsen-Anhalt berichten, als wir jetzt das Informationszugangsgesetz eigentlich als Novelle noch in dieser Legislatur auf den Weg bringen wollten, war da die grüne Forderung eine nach der Bereitstellung von offenen Daten. Das heißt, da, wo offene Daten in der Verwaltung vorliegen, dass diese dann auch tatsächlich offen zur Verfügung gestellt werden und dass es eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt, die als offener Standard zur Verfügung zu stellen. Da führte bisher jedenfalls kein Weg rein. Das wird also eine Aufgabe bleiben, die noch in der nächsten Legislatur anzupacken ist, auch an dieser Stelle systematisch auf Ebene von Gesetzen dafür zu sorgen, dass das dann auch möglich wird.
Ja, ich erinnere mich nur, ich war damals dafür fachlich nicht zuständig, aber ja, ich weiß, dass der Kollege, der sich da sehr reingekniet hat, halt riesige Probleme hatte, überhaupt auch nur die Aktenverzeichnisse in digitaler Form zu kriegen, also überhaupt zu wissen, wo gibt's denn was? So, das schien schon ein unlösbares Problem zu sein. In vielen Fällen bis zu den eigentlichen Daten gar nicht vorgedrungen, weil ja niemand wusste, was da ist. Und dann natürlich klar ist die Angst auch da bei der Verwaltung, dass dann, wenn da jemand in die Daten guckt, dann fallen halt Fehler plötzlich auf und dann wird man kritisiert, weil die Daten vielleicht nicht schön sind und oder man macht irgendeinen Fehler und es gehen dann irgendwie personenbezogene Daten raus, die nicht rausgehen sollen. Und ich denke, da muss man dann der Verwaltung auch ein bisschen so zum einen ja eine Beruhigung auf den Weg geben. Und was ich immer, also wo ich dann ja mich auch auf Seiten der Verwaltung manchmal eher gesehen habe, war, wenn dann Gesetze gemacht wurden, die im Endeffekt dafür sorgen, dass die Verwaltung mehr zu tun hat, aber man gar keine neuen Mittel gibt oder keine Stellen gibt oder nicht zumindest irgendwie andere Aufgaben in gleichem Maße dann abschafft oder reduziert, so, dann wird, sondern da wird dann leichtfertig draufgepackt und bei der Kostenschätzung sagt man, kostet alles nichts oder das bezahlen wir aus der Portokasse und dann sagen aber natürlich diejenigen, die es umsetzen sollen, sagen dann irgendwie, ja, habt ihr sie noch alle? Wann soll ich denn das machen? Wovon soll ich denn das machen? Wovon soll ich denn die Rechner kaufen? Und. So. Also das, sozusagen, da muss man halt meiner Meinung nach genauer hinsehen, auch in der Politik, wenn man der Verwaltung neue Aufgaben gibt, hat man sie dann
auch die Ressourcen dazu,
angemessen, ja, entweder entlastet oder zusätzlich ausgestattet. Und das habe ich fast nie gesehen, dass das sauber gelaufen ist. Mhm.
Lassen Sie uns vielleicht noch auf einen weiteren Punkt kommen. Das eine ist ja, Daten zu haben. Das nächste ist, sie sinnvoll zusammenzufassen, zu aggregieren, auch neu zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Der nächste Schritt wäre ja, diese Daten auch zu rezipieren. Etwas, was ich wahrnehme im politischen Betrieb in den Monaten, die diese Pandemie jetzt inzwischen schon andauert, ist, dass es manchmal ein Desinteresse, ich würde in Teilen sogar sagen, eine Ignoranz gibt gegenüber Evidenz, die man in Form von Daten vor sich liegen hat, die natürlich interpretiert werden muss, aber dass es jedenfalls kein wirkliches aktives Schauen auf solche Datenbestände von Entscheiderinnen und Entscheidern gibt. Ist das etwas, was Sie auch wahrnehmen?
Ja, es ist sogar noch schlimmer. Mein Eindruck ist, dass ganz viele Leute in der Politik, nicht alle, aber viele, schlichtweg keine Zahlen mögen. So. Also da ist
ja
allein
die Grundlage ja sinnvollerweise für politische Entscheidungen wären.
Ja. Aber die entscheiden halt lieber so nach Gefühl. Was fühlt sich da richtiger an? Und das ist natürlich dann bei einer Pandemie ganz, ganz schwierig. Und dann ist es, muss man aber auch einräumen, ist es wirklich nicht einfach, die Zahlen richtig zu interpretieren, was sie denn jetzt aussagen und was sie denn jetzt nicht aussagen. Und dann gibt es ja die ganze Debatte um die Inzidenzen. Ich meine, am Ende, wenn man das alles verstanden hat, ist es dann wieder viel einfacher, weil dann ist eigentlich fast nur wichtig, ob die Zahlen steigen oder sinken. Das muss man sich merken. Zahlen steigen ist verkehrt, Zahlen sinken ist richtig.
Ist erstmal gut.
Genau. Ja. Und wenn die Zahlen steigen, muss man was tun. Und wenn die Zahlen sinken, sollte man es erstmal so lange so lassen, wie es ist, bis man so weit unten ist, dass man dann es wirklich sein lassen kann. Und das war das Interessante dann zum Beispiel bei der ersten Welle, als wir durchgegangen sind, da waren wir auf einem Peak von 50 Fällen pro 100.000. Das war der Höhepunkt der ersten Welle. Haben das dann in 6 Wochen auf uns auf 9 runtergearbeitet. Und
was so ein klassischer Lockdown halt bringt, wenn er konsequent durchgezogen wird. Ja.
Genau, und dann auf 3. Also wir haben erstmals bei Inzidenz 9 gelockert und dann vollständig bei einer Inzidenz von 3 auf 100.000 gelockert. So, die Zahlen damals waren dann wegen des Tests, wegen der geringeren Tests, vielleicht weniger aussagekräftig, müsste man heute mal sagen, vielleicht 1,5-fache dazu nehmen. Aber eigentlich ist so meine Erkenntnis, alles, was mehrstellig ist bei Inzidenzen pro 100.000, ist eigentlich schon außer Kontrolle.
Ja.
So, jedenfalls bundesweit.
Und jetzt haben wir ja bei der dritten Welle in eine Welle gelockert. Also ich meine, das ist ja das Absurde, dass wir in den letzten Monaten ja erst in so ein Lockdown-Light hieß es, glaube ich. Mein Eindruck war, es war noch nicht mal das, sondern es war irgendwie ein Versuch, da weiter irgendwie sich durchzumogeln. Und statt richtig in einen wirklichen Shutdown, in einen wirklichen Lockdown zu gehen, hat man in die dritte Welle reingelockert.
Ja, es war, denke ich, aber auch Folge einfach einer allgemeinen Erschöpfung, die sich dann breit gemacht hat, oder einer eingebildeten mentalen Erschöpfung. Der Fehler war, und den haben wir nicht wieder eingefangen gekriegt, so richtig. Der Fehler war, dass wir erstens bis November gewartet haben, bis wir überhaupt was gemacht haben, obwohl
zu spät.
Eigentlich im September, Ende September war erkennbar, dass Handlungsnotwendigkeit besteht. Und so in der ersten Oktoberwoche eigentlich, wenn man sich dann den Verlauf ansieht und sagen, das, was danach war, einfach mal zuhält, dann sieht man ganz klar, dass wir mindestens 3 Wochen früher hätten handeln müssen und 5 Wochen hätten früher handeln können. Und dann hätten wir, wenn wir einfach jetzt nur früher angefangen hätten, dann wäre die zweite Welle nicht viel anders als die erste Welle verlaufen. Gut, das war dann vielleicht ein bisschen kälter noch, aber da hätten wir dann tatsächlich Weihnachten deutlich entspannter sein können und auch deutlich entspannter ins neue Jahr gehen können. Das hätte uns dann allerdings jetzt nicht vor den Mutanten bewahrt, so, oder vor die Veränderung und nicht vor der Kraftanstrengung, die dann nötig gewesen wäre.
Aber auch da hatten wir ja eigentlich, wenn man jetzt mal über Deutschland hinausguckt, aus anderen Ländern mehr als genug sozusagen Case Studies, mehr als genug Anschauungsobjekte, in denen die Wirkung dieser Mutanten gut zu erkennen war. Und wenn man das auf die deutschen Datenbestände übertragen hätte, und mein Eindruck ist, viele Menschen waren in der Lage, das zu übertragen für sich und daraus Schlüsse zu ziehen, aber die politischen Entscheiderinnen und Entscheider wollten diese Übertragbarkeit nicht für sich realisieren oder haben es bewusst auch ignoriert und haben aus meiner Sicht immer so gehofft auf eine Situation, dass sich das in Deutschland irgendwie völlig anders entwickelt. Und also ich empfinde das als zutiefst verstörend, dass man nicht in der Lage ist, mit Blick auf die eigenen Datenbestände und Daten aus anderen Ländern, die eine Entwicklung schon hinter sich haben, das zusammenzubringen und zu sagen, wir stehen vor einem Problem, was können wir jetzt tun, um das Problem nicht noch größer anschwellen zu lassen?
Ja, also in dem Fall war es sogar so, dass dass alle ernstzunehmenden Fachleute, würde ich sagen, sich da ziemlich einig waren, welchen Lauf das nehmen würde. Also im Sommer war es teilweise noch schwierig, so Prognosen zu machen. Gerade bei den niedrigen Inzidenzen geht es jetzt rauf oder runter. Da machen dann schon so kleinste Ausbrüche, machen da schon Riesenunterschiede in den Zahlen. Und wir wussten auch noch nicht so viel darüber, wie sich welche Maßnahmen auswirken. Und mittlerweile aber war es halt möglich, das ziemlich genau vorherzusagen, wie es kommen wird. Und alle haben es auch getan. So, es war irgendwie allen klar, was passieren wird, aber dann doch nicht allen Entscheidern offenbar.
Es ist im politischen Prozess nicht, also aus meiner Sicht nicht wirklich abgebildet worden, und ohne jetzt aus einzelnen Sitzungen hier zu zitieren, aber mein Eindruck ist, da wo ich in Sachsen-Anhalt an Entscheidungen auch beobachtend oder tatsächlich teilgenommen habe, gab es eine Situation nicht, dass man gemeinsam auf Daten geschaut hätte und gesagt hätte, wie, also Wir gucken uns an, was dort vor uns liegt. Wir bewerten es gemeinsam und versuchen dann politische Schlüsse draus zu ziehen, die sich dann immer noch unterscheiden können, je nach Ausrichtung einer bestimmten Koalition und Ähnliches. Also ich erwarte nicht, dass in Politik die Dinge ohne den Interessenausgleich und anderes passiert. Aber ich hatte nicht den Eindruck und habe bis heute nicht den Eindruck, dass sozusagen die Pandemiebekämpfung aus politischer Perspektive auf einem zunächst gemeinsamen Blick auf die Daten beruht, wo man dann gemeinsam versucht zu interpretieren und dann zu unterschiedlichen oder gleichen politischen Schlussfolgerungen kommt, sondern man setzt unmittelbar ein mit den eigenen ideologischen Erwünschtheiten oder eben nicht Erwünschtheiten.
Ja, das ist natürlich im Politischen gerade das Gucken auf Zahlen und Daten, sagen wir jetzt außerhalb jetzt von, sagen wir mal, Controlling oder Beteiligungsmanagement oder generell Finanz-, Haushaltsgeschichten. Da herrscht ja dann doch teilweise eine andere Zahlenaffinität, aber generell hatte ich das Gefühl, schustert sich häufig jeder die Zahlen so ein bisschen so zurecht, wie er es gerne hätte, so leider. Ganz im Gegensatz zu, also habe ich eine durchaus auch bessere Politikkultur erlebt, was jetzt so Wahrhaftigkeit angeht und Eingeständnis von Fehlern. Da gab es durchaus in Berlin ganz gute Vorbilder, da hat mir halt auch Klaus Wowereit unter anderem hat das deutlich besser gemanagt, als ihm das vielleicht so nachgesagt wird, aber der war da ziemlich klar immer bei der Sache. Und ja, ansonsten idealerweise hat man natürlich irgendjemanden, der einem das mit den Zahlen auch irgendwie erklärt und erläutert, was sie denn bedeuten. Aber am Anfang war halt das Problem, das war halt die erste Pandemie für alle, auch für die Gesundheitsämter, auch für die ganzen Profis.
Stimmt, aber ich meine, da sind wir über den Zustand jetzt ja doch ein paar Monate hinweg. Es ist immer noch dieselbe Pandemie, aber wir haben ein paar Erfahrungen aus Welle 1 und 2.
Ja, eigentlich genau, da hätte sich eigentlich viel tun müssen, aber offensichtlich haben sich da auch wiederum Probleme oder Antimuster eingebürgert, die es uns jetzt schwer machen. Unter anderem eben auch dann so ein bisschen eine Hybris aus der ersten Welle, wo man gesagt hat, wow, wir haben das so gut im Griff. Der Lockdown war viel zu hart. Beim nächsten Mal machen wir das alles viel entspannter. So machen wir alles, gehen wir alles in Ruhe an und gezielter und wir machen jetzt nichts zu und so.
Und smarter in die zweite Welle.
Genau, lass uns das, genau, wir brauchen eine intelligente Lösung. Und meint dann jemand zu mir, sage ich auch immer, wenn mir jemand sagt, ich soll den Müll runterbringen, dann sage ich, naja, wir brauchen eine intelligente Lösung dafür. Es kann nicht sein, dass ich da jeden Tag den Müll runterbringen muss. Da muss eine intelligente Lösung
her. Gut, aber irgendjemand muss es am Ende machen und wenn das nicht passiert, läuft man in ein Problem.
Ja.
Ja, das ist vielleicht auch sozusagen nochmal für den Ausblick einen Punkt. Wenn Sie mit Blick auf Corona, Pandemiebekämpfung und Daten sagen würden und in die Zukunft schauen, was wäre gut, wie kommen wir besser durch zukünftige Pandemien, wenn wir auf das Thema Daten gucken? Was wären Wünsche aus Ihrer Sicht an Politik, an Entscheiderinnen und Entscheider, an die öffentliche Verwaltung? Was muss ich tun, damit gute, vorhandene Daten, vernünftig interpretiert, in zukünftigen Krisen uns helfen, mit ihnen besser umzugehen?
Ja, das ist pauschal kann man sagen, kommt es natürlich gerade bei so einer Pandemie jetzt wie Corona, die halt eine sehr schnelle ist, mit einem seriellen Intervall von nur 4 Tagen, kommt es halt auf Schnelligkeit an. Man muss dann das Virus in den Warn- und Meldeketten halt überholen und das gelingt uns halt überhaupt nicht. Das heißt, man kann sagen, definitiv Geschwindigkeit. Also sagen, wenn eigentlich gibt's keinen Grund, warum nicht jemand, der sich einen Test jetzt abnehmen lässt, einen PCR-Test, warum nicht, sag mal, also das Testergebnis liegt üblicherweise nach einer Stunde vor oder so, wenn das Ganze bearbeitet wird. Gut, jetzt passiert das in Batches und so, aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum nicht ein Testergebnis innerhalb von Stunden auf Bundesebene schon mal registriert und gemeldet wird. So, das können einige Gesundheitsämter sogar, solche Fälle kommen auch vor. Aber ja, also Geschwindigkeit ist definitiv das Thema. Und dann natürlich vorausschauend schon mal planen, mal überlegen. Allerdings kann sich natürlich die nächste Pandemie oder die nächste Epidemie, die kommt, kann sich in vielen Dingen unterscheiden, so von der jetzigen. Und gerade, also ein großer Unterschied, der auch im Moment da ist, ist, wenn wir kleine Fallzahlen haben, also niedrige Fallzahlen und auf die Landkreise gucken, braucht man eine andere Art von Visualisierung oder Herangehensweise, als wenn man das auf Landes- oder gar auf Bundesebene hat. So manche Dinge kann man eben bei kleinen Zahlen nicht machen. Zum Beispiel wird der R-Wert ab einer bestimmten Inzidenz, niedrigen Inzidenz, eigentlich unbedeutend.
Wird unsinnig, weil man nicht genügend Fälle hat, auf die er sich bezieht, sozusagen.
Vor allen Dingen, wenn man das dann nach Altersgruppen und Geschlechtern noch auseinander dividiert. Und dann des Weiteren, was ich mir einfach wünschen würde, wo wir dann viel weiter wären, ist einfach eine vernünftigere Erfassung des Infektionsgeschehens und das dann mit zu bündeln mit den entsprechenden Daten. Also im Moment wird halt, fragen die Gesundheitsämter, so habe ich das zumindest erlebt, bei wem hast du dich angesteckt? So.
Ja.
Und wenn man sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Dann läuft das in die 75% rein, unbekannte Infektionsquelle.
Genau, dann war es das mehr oder weniger. Das ist so, also wenn die Polizei so ermitteln würde, gut, macht sie in manchen Deliktbereichen vielleicht auch, aber generell, kann es das ja schon mal nicht wirklich sein.
Und da ist man in anderen Ländern weiter. In Großbritannien, wo dann gesagt wird, okay, du warst einkaufen, du warst da und dort.
Genau.
Einer der Orte muss es sein. Insofern ordnen wir das jetzt dem Bereich zu und gehen davon aus, dass der wahrscheinlichste Ansteckungsort hier einkaufen oder Schulbesuch oder was auch immer
ist. Ja, oder man muss gar nicht so weit gehen, sondern man muss halt einfach nur dann die Statistik veröffentlichen. Dann kann sich halt jeder selber überlegen nochmal. Also idealerweise ist es natürlich, wenn man es dann genauer weiß. Aber allein sowas sagen zu fragen, ja, okay, was habt ihr denn gemacht in der Zeit? Und das dann wenigstens aufzulisten. Und generell, und da muss ich sagen, ist aufgrund dieser Berichtssituation, hat es auch bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich so eine Ahnung hatte oder Vermutung, wo sich denn die ganzen Leute infizieren. Weil das ist ja schon so, dass gerade auch bei niedrigen Inzidenzen, aber dass 10 Leute auch wirklich im Schnitt 10 Leute angesteckt kriegen, das ist gar nicht so einfach. Da braucht man eine ganze Menge Kontakte für, um jemanden anzustecken. Also im Grunde genommen im Schnitt braucht ein Infizierter ungefähr 20 Kontakte, um jemand anderen, also zwischen 10 und 20 Kontakte, um überhaupt eine Person angesteckt zu kriegen.
Was aber ja im Umkehrschluss auch bedeuten würde, wenn es uns gelänge, die Zahl der Kontakte für einen Zeitabschnitt X deutlich zu reduzieren, auf eine Zahl beispielsweise deutlich unter 20, dann hat das sehr schnell Effekt.
Ja, es ist, und wir waren ja auch, das Verrückte war, wir waren ja auch durchaus in Bereichen jetzt im November und im Dezember dann irgendwo um die 1 bei einem R-Wert, und da hätte es einfach nur genügt, die Kontakte nochmal um 20% im Durchschnitt zu reduzieren. Ja. Und wir hätten dann, also 20% Reduktion bringt dann ungefähr Verdreifachung der Geschwindigkeit des Rückgangs. Ich meine, wo hat man so einen Return on Investment, dass mit 20% mehr Einsatz, eine Verdreifachung stattfindet der Geschwindigkeit. Also so ein Auto hätte ich gerne, so was mit, ich sag mal, 20% mehr so Energie dreimal so schnell fährt. das wär ein Wunder. So, aber ja, das haben wir halt nicht genutzt, und deswegen ist gut, bei Kitas war es eigentlich immer klar, so jeder der Kinder hat oder eine Familie weiß, dass wenn die Kinder klein sind und in der Kita, so dann bringen die halt alles mit nach Hause, und ich habe es halt als Arbeitgeber auch gemerkt, so wenn da ein kleines Kind irgendwo war, jemand Vater geworden ist oder in den ersten Jahren, plötzlich schießt der Krankenstand bei den Leuten in die Höhe, weil sie natürlich auch jede einzelne Infektion mitnehmen. Und dass das bei Corona genauso sein würde, ja, das war natürlich anzunehmen. Und was mich dann aber geschockt hat, war jetzt im Zusammenhang mit den Schulen das Berufsschulthema, das ja in den meisten Kitas es Auszubildende gibt, die
dann in die
Berufsschule gehen, dort sich mit entsprechenden Berufsschülern aus 20 anderen Kitas treffen, schön zusammenmischen und dann wieder in 20, nicht nur in die 20 anderen Kitas gehen, sondern dann ist dort natürlich an den Berufsschulen auch noch Schüler aus allen anderen möglichen Berufsbereichen gibt. Und ich weiß, dass viele Arbeitgeber auch dahin gegangen sind und gesagt haben, nee, also meine Azubis gehen jetzt nicht in die Berufsschule. Ich habe keine Lust, mir meinen Betrieb schon wieder dicht machen zu müssen oder das reinzuholen. Und generell glaube ich, das kann ich jetzt, wie gesagt, weil die Zahlen haben wir nicht, sind auch widersprüchlich, aber nach allem, was ich so zusammengeführt habe, sind halt oder Kitas, Firmen und Einkaufen und Schulen so sind somit die größten Treiber beim R-Wert, beziehungsweise auch da, wo noch am meisten zu holen wäre. Und ich denke, dass ein Großteil dieser unbekannten Infektionen, die wir haben, vor allem im Bereich Einkaufen stattfindet. So, da spricht einiges dafür. Einkaufen ist zwar halt nicht gefährlich oder ist für das, also individuell ist das Risiko gering, aber weil es halt alle machen oder sehr viele machen, kommen dann halt trotzdem Zeiten.
Alle machen es und jeder macht es eher fünfmal die Woche als nur einmal und insofern summiert sich es am Ende auf.
Ja.
Herr Meyer.
Ja.
Das war ein sehr spannendes Gespräch und ich darf mich herzlich bedanken für den kenntnisreichen Blick auf Corona und die Daten und darf Ihnen für Ihr Projekt weiter alles Gute wünschen und hoffe, dass wir es schaffen, als Gesellschaft die dritte Welle doch noch ein Stück weit abzuflachen und dass wir dann auch letztlich aus den Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, lernen und in der Lage sind, eine vierte Welle zu verhindern und dass wir es schaffen, am Ende aus diesem Zustand auch rauszukommen.
Ja, danke auch, dass ich hier sein konnte und wer vielleicht dann noch nicht genug Informationen zu Corona hat und gerne noch mal so 2-3 Stunden die Woche hören möchte, wie gesagt, ukw.fm, wo ich mit Tim Pritloff einen werbefreien Podcast auch mache zum Thema, wo wir dann alles zusammentragen. Und ansonsten hoffen wir das Beste. Bleiben Sie auch gesund und vielleicht laufen wir uns ja irgendwann mal wieder über den Weg oder im echten Leben, wenn es denn dann sinnvoll und möglich ist.
Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank, dass Sie wieder da waren und vielen Dank auch für die Hörempfehlung. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.